Erinnerungen und Wunder. Ein Epilog. Mit erstaunlicher Kraft erneuert sich das Wunder des Überlebens aus verborgenen Quellen, so wie ein aus unterirdischen Gewässern gespeister Geysir durch nackte Erde, Schiefer und Eis sein Wasser ausstößt. Howard, zur Unterstützung seines Beines, auf eine Krücke gestützt, steht eines Morgens an meinem Schreibtisch. Er ist ein kräftiger Mann von 40 Jahren, dessen Erwachsenenleben aus einer verlängerten Gefängnisstrafe nach der anderen bestanden hat, insgesamt 22 Jahre. Seine Kindheit war eine Variation eines vertrauten Themas. Howards heroinabhängige Mutter war gezwungen, ihr Reservat zu verlassen, nachdem sie einen Weißen geheiratet hatte. Kurz vor dem dritten Geburtstag ihres Sohnes verschwand sie für immer. Er verbrachte die 4 darauffolgenden Jahre mit seiner Großmutter. »Bei ihr hatte ich das schönste Zuhause«, sagt er. »Ich trage sie in meinem Herzen. Sie ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin.« Die Großmutter starb früh, und mit ihr starben der einzige Schutz und die einzige Quelle bedingungsloser Liebe, die der kleine Junge gehabt hatte. Zwischen seinem 7. Lebensjahr und seiner ersten Gefängnisstrafe kam Howard von einem Waisenhaus oder einer Einrichtung in die nächste und wurde geschlagen und sexuell missbraucht, wo immer er auch war. Howard erzählt mir seine Geschichte, als er bei mir im Sprechzimmer sitzt, um sein Methadon zu bekommen. Sein erster Besuch seit seinem noch nicht lange zurückliegenden kurzen Krankenhausaufenthalt wegen einer Kniefraktur und einem weiteren Wochenende im Gefängnis, weil er einen Bewährungstermin verpasst hatte. Er wischt sich die Tränen weg, als er von seiner Großmutter spricht, wechselt abrupt den Ton von Verzweiflung zu Entschlossenheit und sagt, »Genug, ich muss etwas zurückgeben, ich muss von den Drogen wegkommen, ich habe all das nicht umsonst ausgehalten. Ich könnte in einem Jahr tot sein und niemand würde wissen, dass es mich gegeben hat. Ich muss etwas zurückgeben. Ich habe im Gefängnis eine Menge gelernt und wenn ich nur ein Kind davon abhalten kann, denselben Weg zu gehen...« »Sie müssen sich zuallererst selbst helfen«, schlage ich vor. »Ja, genau das werde ich jetzt machen. Mein Kopf hat mir immer gesagt, dass ich es allein schaffen muss. Aber ich schaffe es nicht.« Ob wir in der Geschichte dieses Mannes einen Triumph oder eine Niederlage sehen, ist eine Frage des Blickwinkels. Er ist durch Tiefen der Verzweiflung gegangen, die der größte Teil der Gesellschaft, die ihn als Außenseiter sieht, nicht begreifen kann, und trotzdem ist noch Tatkraft in ihm, die einen Beitrag leisten, Sinn schaffen und das Leben bejahen will. Ich weiß nicht, ob sich diese Tatkraft in der Zukunft auch in Taten zeigen wird, aber ihre bloße Existenz ist ein Wunder. Später an diesem Morgen huscht die kleine, verhutzelte Penny, gefolgt von ihrer stämmigen Freundin Beverly, in mein Sprechzimmer. Seit dem Tod von Pennys Lebensgefährten Brian sind sie und Beverly unzertrennlich. Ich sehe sie oft zusammen auf der Hastings Street. Penny schlurft mit gekrümmtem Rücken über ihre Gehhilfe gebeugt, mit kleinen, schnellen Schritten schnell voran, während Beth mit schwerem Gang neben ihr herläuft. Heute, als für den Monat November ungewöhnlicher Schnee vom bleifarbenen Himmel fällt und die Straßen in eine weiße Decke hüllt, können die beiden Frauen kaum ihre Begeisterung und Ungeduld zügeln, einige glückliche Neuigkeiten mit mir zu teilen. Brians durch Hepatitis C verursachter Leberkrebs im Endstadium wurde im Frühsommer 2005 bestätigt, am selben Tag, an dem ich Penny mit einer Infektion in der Wirbelsäule in das St. Paul's Hospital einwies, wo sie 6 Monate lang intravenös mit Antibiotika behandelt werden musste. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Nur wenige Betten trennten die beiden voneinander in der Notaufnahme. Als ich mit Brian sprach, war Pennys schmerzerfülltes, wahnsinniges Geschrei auf der gesamten Station zu hören. »Bei mir wurde eine Computertomographie gemacht«, sagte Brian. »Sie hatten recht. Sie haben mir gesagt, dass ich noch ein paar Monate zu leben habe. Sie schicken mich in eine Palliativeinrichtung. Wann kann ich das Krankenhaus verlassen?« Unter seiner mit Schweißperlen besetzten Stirn, auf der feuchte und zerzauste rote Haarsträhnen klebten, strahlt mir Brians eingesunkene Augen aus seinem hageren, bärtigen Gesicht entgegen. Sein in der Stille geführter Kampf gegen den Krebs hatte ihn ausgemergelt zurückgelassen. Erst als seine geschwollene Leber seinen Bauch aufblähte und so hart wie eine Trommel machte, klagte er bei mir über Schmerzen. Er fragte mich. Also musste ich ihm sagen, dass mir selbst ein paar Monate allzu optimistisch erschienen. »Sie wollen entlassen werden, sobald Ihre Schmerzen unter Kontrolle sind?« »Ja, ich habe noch einiges zu erledigen, will wieder Verbindung zu meiner Familie aufnehmen.« »Wo ist sie?« »Überall verstreut. Ich habe 6 Kinder. 4 leben, 2 sind tot.« »Habe ich Ihnen nie von ihnen erzählt?« »Eines starb bei einem Autounfall. Eines wurde ermordet. Der Scheißkerl hat ihn wegen lausigen $1,500 erschossen. Ich hätte ihm das Geld gegeben.« »Ging es um Drogen?« »Ja, das war sein Ding. Wollte wie sein alter Herr sein, nehme ich an. Ich war zu der Zeit im Gefängnis. Er war 21. »Was ist mit den anderen? Haben Sie irgendeine Idee, wo sie sind?« »Ja, sie sollten nicht so schwer zu finden sein. Habe aber seit 20 Jahren mit keinem von ihnen ein Wort gewechselt. Wie geht's Penny, Doc?« »Ich habe sie gerade gesehen. Wie Sie hören können, hat sie starke Schmerzen.« »Aber sie schafft es doch, oder?« »Sie wird es schaffen. Der Abszess in ihrer Wirbelsäule könnte sich auf ihr Gehirn auswirken, aber sie wird es schaffen. Ich werde nach ihr sehen. Brian, sind Sie so ruhig, wie Sie scheinen, oder tun Sie nur so?«
»Es ist nur ein weiterer Schritt, Doc. Ich war schon ein paar Mal nahe dran. Auf mich wurde geschossen, eingestochen, und ich habe Überdosen abbekommen. Ich weiß nicht, ich freue mich nicht darauf, so viel kann ich Ihnen sagen. Aber ich habe keine Angst davor. Wenn dort etwas ist, dann ist dort etwas. Wenn dort nichts ist, ist dort eben nichts. Das wissen wir erst, wenn wir dort sind. Ich ziehe es vor, zu glauben, dass dort etwas ist.«
Wenige Wochen später war Brian der erste von 3 Patienten in meiner Praxis, die innerhalb von 4 Monaten an Leberkrebs starb. Mit Anfang 50 war er der Älteste. Stevie war die 2. In ihren letzten Tagen benutzte sie die subkutane Infusionsleitung, die die Krankenschwestern ihr zu Hause zur Schmerzlinderung gelegt hatten, um sich selbst Heroin zu spritzen. »Ich kann genauso gut singend gehen«, sagte sie. »Für mich war das in Ordnung. Heroin ist ein ebenso gutes Schmerzmittel wie Morphium.« So verließ uns Stevie mit quittengelber Haut und Augäpfeln, Heroin spritzend und lächelnd bis zum Ende. Mehrmals am Tag zog sie an der Schnur einer Spieluhr in Form eines Bären auf dem Nachttisch neben ihrem Bett und sah ihm dabei zu, wie er mit Kopf, Armen und Hinterteil wackelte und zu »Hey, Macarena« herumhüpfte. Auf meinen Runden durch die Hotels in Downtown Eastside habe ich gesehen, wie viele der Frauen große, weiche Teddybären haben, die sie umarmen können. Eine Sexarbeiterin besitzt eine Sammlung von mehreren hundert, die sie in sämtliche Ecken ihres winzigen, dunklen Zimmers gestopft hat. Der größte von ihnen ist so groß wie ein Kind. Stevie, mit ihrer typischen Überschwänglichkeit, besaß den einzigen Tanzbären. Der ruhige, zurückgezogen lebende Corey war der dritte, der nur wenige Tage nach Stevie an Leberkrebs starb.
»Ich habe zu viele Partys gefeiert, und jetzt hat es mich eingeholt«, sagte er lakonisch, als er von seiner unheilbaren Krankheit erfuhr.
Zwischen Corys Diagnose und seinem Tod lag kaum mehr als eine Woche. Er bat mich darum, dabei zu sein, wenn er seine Schwester in Irland anrief, um ihr zu sagen, dass er zum Sterben nicht nach Hause fliegen würde. Wir haben das Telefon mit Lautsprecher in meinem Sprechzimmer benutzt. Die Schwester stellte ihre Fragen in einem weichen, singenden irischen Tonfall, die Corey mit einem heiseren Flüstern beantwortete.
»Wie geht's, Baby? Wie geht's dir, mein Lieber? Alles in Ordnung bei dir?«
»Schlechte Nachrichten, Shaney, schlechte Nachrichten.«
»Schlechte Nachrichten, Corey. Also, wann kommst du nach Hause, Baby? Sag mir jetzt die Wahrheit.«
»Ich komme nicht nach Hause, Shaney. Zu starke Schmerzen. Ich habe mich gestern erst entschieden. Es ist zu schmerzhaft. Aber mir wird hier gut geholfen.«
»Fühlst du dich stark?«
»Ich bin okay so.«
»Corey, ich möchte kommen, dich umarmen und küssen. Lieber, ich möchte, dass du mich in den Arm nimmst.«
»Ja, ich auch, Baby. Ich versuche ganz bald zu kommen. Wir lieben dich sehr, Corey, und wir beten für dich, Corey. Ich versuche, mich an all die guten Zeiten zu erinnern und daran, wie sehr du dein Leben genossen hast. Wir müssen uns an all die guten Sachen erinnern.«
»Ja,
und ich kann dort drüben begraben werden. Du kannst mich dorthin bringen, um begraben zu werden.
Oh ja, wir werden dich holen, um dich zu begraben.
Das machen wir auf jeden Fall, Corey, das machen wir. Wir bringen dich nach Hause. Lieber, wir bringen dich wirklich nach Hause. Mach dir keine Sorgen deshalb.
Nein, ich werde gute Musik für dich spielen lassen, Corey. Die beste nur für dich, Corey. Wir haben großartige Musiker und Sänger hier in Derry.
Ja, spiel A Wider Shade of Pale.
Was ist das?
Ich hatte mich nur gelegentlich in das Gespräch eingemischt, um die ein oder andere medizinische Frage zu klären. Corey ist jetzt erschöpft und bittet mich zum Telefon.
Er möchte gern, dass Sie A Wider Shade of Pale spielen, sage ich.
A Wider Shade of Pale, das werde ich für ihn tun.
Von Procol Harum, krächzt Corey.
Ich besorge das für dich, Corey. Und wir haben schöne irische Musik. Mit wunderbaren Instrumenten und wir haben all die großartigen Sänger hier, während der Messe an einem Sonntag in unserer Kathedrale und wir bringen sie alle her, für dich.
Corey fühlte sich mittlerweile zu unwohl, um das Gespräch fortzusetzen, entweder weil er körperliche Schmerzen hatte oder emotional angespannt war. Er sagte seiner Schwester auf Wiedersehen und verließ das Zimmer. Shani und ich gingen die Krankengeschichte durch und sprachen über die fatale Prognose. Zu der Zeit hoffte sie noch, ihren Bruder besuchen zu können.
Um die Wahrheit zu sagen, sagte ich zu Shani, bevor wir uns verabschiedeten, nach all dem, was Sie über die Sänger in Derry gesagt haben, hätte ich meine Begräbnisfeier auch gern dort in Ihrer Kathedrale. Zu schade, dass ich Jude bin.
Nun, wir könnten auch eine jüdische Feier für Sie organisieren.
Wie hieß noch dieses Lied gleich, das er sich gewünscht hat?
Wider Shade of Pale von Procol Harum.
Ich buchstabierte den Namen der Band.
Ich muss es aufschreiben, weil mein Gehirn nicht funktioniert. Ich werde das für ihn besorgen. Oh Gott, wir sind am Boden zerstört. Es ist eine Qual.
Aber ich bin so froh, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ich kann die Güte hören. Ich kann sehen, dass er in guten Händen ist.
Auch ich kann sehen, wie sehr er dort drüben geliebt wird.
Ja, Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr er geliebt wird. Er war so ein reizender kleiner Junge und dann hat die Sucht die Oberhand über ihn gewonnen.
Dieses Gespräch fand an einem Freitag statt. Corey starb in seinem Zimmer in Portland am Sonntagabend. Viele Freunde kamen zu seiner Totenwache, auch seine Ex-Frau, sein Sohn und seine Tochter. Großartige Geschichten wurden erzählt. Er wird vermisst. Diese sanfte Seele, die er war.
Und die Lücke, die Stevie im Herzen eines jeden hinterlassen hat, wird nicht gefüllt werden können. Auch ihr Leben war ein Wunder. Wenn sie nach allem, was sie durchmachen musste, Drogen brauchte, um in ihrem Leben lachen und singen zu können, wer sollte dann ihr Richter sein?
Fast 2 Jahre nach seinem Tod trauert Penny weiterhin um Brian.
Sie werden immer trauern, sage ich zu ihr.
Die Freundschaft mit Beverly war für Penny ein Geschenk des Himmels. Wenn ich heute in Beths strahlendes Gesicht sehe, stelle ich mit Erstaunen fest, dass sich die tiefen Aknennarben, die ihr Gesicht chronisch entstellen, geglättet haben. Die Beziehung zu Penny hat auch ihr sehr gut getan.
Mein Sohn hat mich angerufen, sagt Beth atemlos.
Er hat mich angerufen. Er kommt mit dem Auto aus Alberta hierher und holt mich zu Weihnachten nach Hause und Penny kommt mit mir. Er hat gesagt, es sei okay, jemanden mitzubringen.
Mit diesem Sohn, der 24 Jahre alt ist und mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern in einer kleinen Stadt auf dem Land lebt, hat Beverly seit 3 Jahren nicht gesprochen und gesehen hat sie ihn seit 7 Jahren nicht.
Er will seine Mom an Weihnachten bei sich zu Hause haben. Können Sie sich das vorstellen? Ich werde meine Enkelinnen sehen.
Penny geht nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen, nachdem ich ihr versichert habe, dass all ihre Medikamente für die Reise hergerichtet werden, auch Beverlys HIV-Medikamente und das Methadon, das sie beide nehmen.
»Ich habe mir nur wegen einer Sache Sorgen gemacht«, sagt Beth. »Mein früherer Ehemann wohnt bei meinem Sohn. Als er gehört hat, dass ich komme, hat er angerufen und gefragt, ob ich wieder mit ihm zusammenkommen würde.
Bist du verrückt?« habe ich gesagt.
Wozu? Soll ich wieder dein Fußabtreter sein? Dein Marterpfahl? Dein Boxsack? Nein, danke. Penny wird bei mir sein. Er wird mir nichts tun, wenn jemand da ist. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, dass sie meine Krankenschwester ist.
Tun Sie das nicht, sage ich. Sie sollten nicht lügen.
Das wird Ihren Besuch ruinieren. Wollen Sie sich Ihrem Sohn nahe fühlen? Fangen Sie ihn nicht mit einer Lüge an.
Sie haben recht, lacht Beth, aber ich bin so aufgeregt. Mein Sohn will, dass seine Mom an Weihnachten bei ihm zu Hause ist. Er fährt den ganzen Weg hierher, um mich zu holen. Ich weiß, dass ich weine, das liegt daran, dass ich so glücklich bin. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals wieder so glücklich sein könnte.
Beverly lächelt mir durch ihre Tränen hindurch zu und sieht mich erwartungsvoll an. Sie will etwas. Ich spüre einen leichten Widerwillen in meiner Brust und vergesse ihn sofort wieder. Ich nehme das Stethoskop von meinem Hals und stehe auf, als auch Beverly sich von ihrem Stuhl erhebt. Sie schluchzt. Wir umschlingen uns in einer wortlosen Umarmung. Auf meinem Weg ins Freie durch die Eingangshalle im Erdgeschoss des Portland werde ich in ein Nebenzimmer gerufen, wo Jerry keuchend auf einer Bank an der Wand liegt. Seine rechte Hand liegt zur Faust geballt auf seinem Herzen. Jerry ist 54 Jahre alt, hat eine koronare Herzkrankheit und einen vierfachen Bypass. Das Kokain, das er regelmäßig raucht, ist nicht die beste Medizin für einen Mann mit einer Herzkrankheit und einer Vorgeschichte von Herzinfarkten. Zurzeit leidet er an einem schweren Gefühl in der Brust mit Schmerzen, die in seinen linken Arm ausstrahlen. Er wurde gestern Abend mit den gleichen Beschwerden aus der Notaufnahme entlassen. Es ist ein Aufflackern seiner Angina. Ich untersuche ihn und lasse aus einer nahegelegenen Apotheke Nitroglycerin-Spray holen. Während wir auf die Rückkehr des Kuriers warten, stürmt die schwangere Clarissa herein und lässt sich zu Jerrys Füßen auf die Bank fallen. Sie weint und jammert, ohne dass man versteht, worum es geht. Im Kokainrausch und nach einer lauten verbalen Auseinandersetzung auf der Straße mit ihrem Freund, dem Vater ihres zukünftigen Kindes, ist sie völlig überdreht. Ich konnte sie sogar im Hintergrund hören, während ich Jerrys Herz und Lungen mit meinem Stethoskop abhörte. Clarissa hat noch keinen der von uns organisierten Termine zur Schwangerschaftsvorsorge wahrgenommen. Der Ultraschall hat gezeigt, dass sie in der 17. Schwangerschaftswoche ist und der Zeitpunkt für einen frühen Abbruch überschritten ist. Eine späte Beendigung der Schwangerschaft bleibt eine Option, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie sich dafür entscheidet, da sie den Herzschlag ihres Kindes während der Ultraschalluntersuchung gehört hat. Genauer gesagt, sie wird zu fertig sein, um irgendetwas zu entscheiden. Es wird einfach passieren. Wir sollten die Mitarbeiter besser auf ein weiteres Celia-Szenario vorbereiten, sage ich mir. Ich tröste Clarissa kurz, bis sie von einem anderen Bewohner weggeführt wird, der ihr etwas verspricht, damit du dich besser fühlst. Mit ihrem Begleiter schwankt sie in ihren hochhackigen Schuhen und ihrem Jeansrock, der die Oberschenkel nur halb bedeckt, in Richtung Aufzug. So hat sie heute Morgen in der Novemberkälte an irgendeiner Straßenecke gestanden. Jerrys Beschwerden bessern sich mit dem Nitro und ich steuere wieder einmal auf den Ausgang zu. Sam, der leitende Mitarbeiter, zeigt von seinem Schreibtisch aus auf den Zugangsweg zwischen dem Außentor des Hotels und der Innentür. Dort steht Canyon, auf seinen Stock gestützt, sein Körper wie ein Fragezeichen verbogen. Blut, das von seinem Kopf heruntertropft, bildet ein Muster aus einzelnen Tropfen auf dem Boden. Ein gutes Zeichen. Vermutlich ist die Wunde nicht tief.
300 Überfälle in 4 Jahren, klagt er und zieht dabei die Vokale lang. Seine hohe Stimme wird durch seine Wut und seinen Schmerz noch schriller. Und dieser Typ hat mich zu Boden gestoßen, weil ich keine 10er oder 20er hatte, als er mich ausgeraubt hat. Alles, was ich in der Tasche hatte, waren 1,50 Dollar in Kleingeld. Also hat er meinen Kopf in den Zement gedrückt. 300 Überfälle, Sie sind mein Zeuge.
Ich erinnere mich, dass Canyon erst in der letzten Woche eine Erhöhung seiner Imipramin-Dosis eines Antidepressivums beantragt hatte.
Wegen meiner Träume, sagt er. Sie bringen mich zum Weinen.
Haben Sie schlechte Träume?
Nein, ich habe gute Träume. Ich träume, ich bin wieder in der Prärie. Mit einem Heim, einer Frau und Kindern, dann wache ich auf und stelle fest, dass ich immer noch hier bin, in der Downtown Eastside, und fange an zu weinen. Ich möchte ein stärkeres Medikament, damit ich nicht mehr so viel weinen muss.
Mit meiner Hand in einem Handschuh teile ich Canyons grau werdendes Haar und entdecke eine kleine nässende Kopfhautverletzung. Es ist nicht schlimm, sage ich zu ihm. Die Wunde muss nicht genäht werden, das wird schon wieder. Ich gebe Sam die notwendigen Anweisungen und gehe nach draußen in den windigen, grauen Nachmittag.
Auf dem Gehweg der Hastings Street hat sich der frisch gefallene Schnee unter den Füßen der Passanten bereits in eisigen Matsch verwandelt.
Postskriptum. Penny starb am 23. April 2007 im St. Paul's Hospital an einer massiven Blutung, ausgelöst durch einen inoperablen Riss in ihrer Speiseröhre. Sie wurde 52 Jahre alt.
Wenn ich hier lebend rauskomme, werde ich mit dem Koksen aufhören, sagte sie einige Tage vor ihrem Tod zu mir, aber sie hörte nie auf. Fast bis zum letzten Atemzug bettelte sie Leute an, Kokain in ihr Krankenhauszimmer zu schmuggeln. Auf Anraten ihrer besten Freundin Beth werden wir nach dem Gottesdienst Grape-Soda trinken und Muffins essen, war auf der Ankündigung für ihre Gedenkfeier zu lesen.